zusammen. Herzlich willkommen zu Grad raus, dem Outdoor-Podcast von Bergfreunden für Bergfreunde. Ich bin die Hanna.
Und ich bin die Steffi. Hallo. Wie immer sprechen wir auch in dieser Folge mit unseren Gästen über spannende Outdoor-Themen und Bergabenteuer und haben jede Menge interessante Geschichten für euch mit dabei.
Und heute geht's ums Freeriden, das Skifahren und Snowboarden im freien Gelände, abseits von präparierten Skipisten. Unser Gast hat eine langjährige Geschichte in diesem Sport und verbringt Winter für Winter im Schnee.
Wir freuen uns, den professionellen Freerider Jochen Reiser begrüßen zu dürfen. Er steht schon als kleiner Junge auf den Brettern, wird staatlich geprüfter Skiführer, tritt bei internationalen Wettkämpfen an und gründet schließlich die Snow Academy. Mit seinem Team bietet er dort Camps fürs Freeriden, Tourengehen und zum Thema Schneesicherheit an.
Von Jochen wollen wir erfahren, warum immer mehr Menschen die Pisten verlassen, um sich im freien Gelände bewegen möchten. Genauso beleuchten wir aber auch, welche Risiken das Freeriden mit sich bringt und wie man mit ihnen umgeht. Hallo Jochen, schön, dass du da bist.
Hallo Hanna, hallo Steffi, schön, dass ich da sein darf. Und ich freue mich mit euch ein bisschen tiefer in das Thema und die Thematik Freeride und Skifahren einsteigen zu dürfen.
Schön, das freut uns sehr. Jochen, kannst du dich unseren Hörern kurz in 2 bis 3 Sätzen vorstellen, bitte?
Ich bin der Jochen Reiser, bin Skifahrer, Profi-Skifahrer. Vielleicht war ich das mal, aber mittlerweile bin ich alt, zumindest für diese Sparte. Bin 44 Jahre alt und habe seit 18 Jahren mein eigenes Unternehmen, die Snow Academy, als Reiseunternehmen, Skischule in diesem ganzen Freeride- und Skitouren-Bereich. Das heißt, wir bieten exklusive Skitourenreisen, alles vororganisiert, alles individuell organisiert an, um quasi genau diesem schönsten Sport der Welt frönen zu können und das Ganze auch sicher machen zu können. Und nebenher und quasi aus meiner Vergangenheit als Profi-Freerider arbeite ich sehr, sehr intensiv mit der Schneesportindustrie zusammen, zum Beispiel, und deswegen bin ich hier gerade da, für Black Diamond, bisschen Schleichwerbung machen oder...
Ist schon okay, das können wir schon so sagen, das passt. Genau.
Die Icebreaker, also sind nicht nur alle quasi letztendlich als beratende Tätigkeit, viel in der Umsetzung auch draußen, von Produkttest bis Events. Und insgesamt gibt das ein sehr schönes Arbeitsfeld, weil ich letztendlich mein Hobby zum Beruf machen durfte. Ja. Ist nicht immer alles Gold, was glänzt, aber ich will mich nicht beschweren.
Das klingt auf jeden Fall super breit aufgestellt und spannend. Gehen wir doch mal zu den Anfängen. Wie kamst du denn zum Freeriden und wie hat das deine Leidenschaft geweckt?
Also ich bin unglaublich froh, dass ich dieses Skifahren irgendwie für mich entdeckt habe. Oder ich komme also einfach aus einer sehr Skifahrbegeisterten Familie, sind alle Ski gefahren. Mein großer Bruder, auch staatlich geprüfter Skilehrer, macht das Gleiche jetzt als Skiguide in Neuseeland seit etlichen Jahren. Irgendwie bin ich da so reingerutscht und ich glaube, ich habe mit 12 schon beschlossen, ohne eine Ahnung zu haben, wie oder warum, dass ich Skifahrer werden will. Um diese Passion bin ich sehr, sehr froh. Warum ich die bekommen habe, keine Ahnung. Wahrscheinlich aus einer Naivität heraus, aber irgendwie hat es mich da immer hingezogen. Und wie man in dieses Freeriden kommt, ist halt einfach letztendlich, warum machen es jetzt auch so viele Leute? Ein bisschen Rennen gefahren, das war nicht so mein Ding. Dann waren es ganz normale Skilehrer-Ausbildung angefangen. Und abseits der Piste ist es halt doch immer spannender. Und als ich quasi so flücke geworden bin, erwachsen geworden bin, um die Nullerjahre herum, da kam quasi dieses ganze Freeriden natürlich auch erst auf. Das wurde aus dem Freestyle-Buckelpisten, aus dem Extreme-Skiing früher. Und da hat sich dieser ganze Sport ja quasi erst entwickelt. Und da hatte ich die Chance, mit aufspringen zu dürfen. Und aus der Leidenschaft, auch während dem Studium, ist halt mehr geblieben. Und irgendwann habe ich mir einfach überlegt, Studium ist zu Ende oder geht zu Ende. Richtige Arbeit sollte irgendwann mal anfangen. Ich brauche jetzt eine Variante, also Profi-Freeskier. Und erstens wird man damit nicht reich. Mhm. Und zweitens auch nicht alt auf Dauer. Ich brauche irgendwas, wie ich mir mein Skifahren erhalten kann. Und da bin ich jetzt geendet, wo ich jetzt bin.
Mit der Skischule, genau. Ja, macht ja total viel Sinn auch und ist, glaube ich, wirklich für viele auch so ein bisschen so, ja, was sie sich auch wünschen, ne, wenn die Leidenschaft da ist für draußen sein, da dann irgendwie auch beruflich Fuß zu fassen. Ich meine, Steffi, müssen wir nicht drüber reden. Wir arbeiten auch in einem Unternehmen, wo das total gelebt wird und das ist uns ja, glaube ich, auch sehr wichtig. Du hast es jetzt schon mal kurz angeteasert. abseits der Piste ist es spannender. Aber was ist dieser Reiz, den wir ja alle irgendwie so ein bisschen kennen? Wir fahren mit dem Lift hoch oder wir sehen die Pisten, aber wir sehen auch alles, was außen rum ist und denken so, vielleicht ist es da ja schöner. Aber warum?
Das ist wahrscheinlich die große Frage. Vielleicht ist das die Faszination des Unbekannten. Also gibt es wahrscheinlich mehrere Antworten drauf. Zum einen, glaube ich, ist unser Leben, wenn man es jetzt ganzheitlich betrachtet oder vielleicht sogar philosophisch gesehen, zu langweilig geworden. Wir haben viel zu viele Sicherheiten in unserem Alltag. Also wir müssen ja um nichts mehr kämpfen. Also im wahrsten Sinne des Wortes, wir haben auch fast jegliche Risiken ausgemerzt. Heißt ja nicht umsonst, der Deutsche ist überversichert. Und das Freeriden, das Skitourengehen, das abseits der Piste sich bewegen, ist halt wieder quasi was Aufregendes. Sollte deswegen trotzdem alles sicher und kontrolliert sein. Und es ist halt einfach ein Naturerlebnis. Geht uns ja allen so. Deswegen arbeiten wir in der Outdoor-Branche, in der Outdoor-Industrie, weil es uns einfach rauszieht. Menschen brauchen eine Verbindung zu Natur. Und der größte Naturraum, den wir wahrscheinlich noch haben, sind Berge oder sind das Meer. Mhm. Und diese Faszination trifft halt eigentlich ganz, ganz viele Menschen. Deswegen Freeriden oder Skitouren gehen.
Ja. Glaubst du, dass da auch eben, was du gerade ansprichst, dieses unverfälschte Naturerlebnis tatsächlich eine Rolle spielt? Also wieder in der Natur zu sein, teilweise vielleicht sogar auch fast alleine oder mit wenigen in der Natur zu sein. Ist das ein Punkt?
Mit Sicherheit. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und genau dieser Punkt wird ja auch massiv vermarktet. Wenn ich lebe in Garmisch-Partenkirchen, quasi das Tor zu den Nordalpen. Der Alpenraum und gerade der Tiroler Alpenraum ist, glaube ich, der am meisten besiedelste und domestizierteste Bergregion der ganzen Welt. Und da noch Ursprünglichkeit zu finden, ist halt nicht mehr so einfach. Deswegen musst du halt immer ein Stückchen weiter rausgehen.
Was ja eigentlich total absurd ist, weil wir ja Skipisten angefangen haben zu bauen, um möglichst sicher ja irgendwie dieses Erlebnis, also das war ja irgendwie der Wunsch, möglichst viele Menschen können möglichst sicher irgendwie auf Skipisten dieses Erlebnis Berg, Schnee, Skifahren, Snowboarden haben. Und jetzt ist diese Entwicklung ja komplett wieder konträr dazu. Also eigentlich haben wir es ja uns ja selber verbaut so ein bisschen.
Da bin ich ganz deiner Meinung. Das hat aber natürlich Vor- und Nachteile. Mhm. Also natürlich haben wir uns die Ursprünglichkeit selbst verbaut, aber haben damit halt auch überhaupt erst den breiten Zugang. Wenn wir jetzt in andere Regionen der Welt schauen, also ich brauche nur zu meinem Bruder nach Neuseeland gucken, war ich sehr viel, habe auch selber da gearbeitet oder irgendwo in die Rockies nach Kanada oder in die Anden. Da haben wir gar nicht die Möglichkeit. Hm. Also wenn ich könnte hier von mir nach Tagesausflug in Stubai fahren und da auf irgendeine Piste, jetzt ist gerade nur der Gletscher offen, aber halt, ich könnte aufs Zuckerhütl steigen und es wäre ein Tagestrip. Wenn ich das in Neuseeland machen würde oder meine Eltern vor 50 Jahren oder 40 Jahren, da war das ein Wochentrip, weil man erstmal 2 Tage hinten reinlaufen müsste, weil es keine Gondeln gibt, weil es keine Verkehrsmöglichkeiten gibt. Und dann wird das Ganze halt noch ein bisschen extremer. Und damit wird es nochmal elitärer, weil da machen es halt einfach wenige.
Ja.
Und wir müssen irgendwo so ein bisschen ist ein schmaler Grat, weil zu viel Infrastruktur nimmt das Erlebnis weg und gar keine Infrastruktur, ja.
Auch keine Lösung.
Radikalisiertes Erlebnis.
Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, dass die sozialen Medien, Filme, ja, dass die quasi bei diesem Hype auch eine Rolle spielen und das Ganze so ein bisschen befeuern. Was meinst du damit genau? Also welche Rolle haben da tatsächlich die sozialen Medien?
Ja, ich meine, da sind wir jetzt wahrscheinlich an einem kritischen Punkt angelangt, wie man die sozialen Medien überhaupt betrachtet. Also wir arbeiten alle mit Social Media, in welcher Form auch immer. Es ist eine gute Werbung, man kommt heutzutage nicht mehr drum rum. Wie soziale Medien sind, ist dann wieder die andere Frage. Mhm. Und natürlich gibt es jetzt in diesem Freeride-Bereich, in dieser, ich würde mal sagen, schon kleinen Bubble, schon extrem viele Filme und eher in diesem Extremsektor, die haben natürlich schon eine Auswirkung auf eine Jugend, aber auf eine kleine Blase. Im Großen geht es, glaube ich, viel eher genau um diese Social Media, gar nicht mal um professionelle Filme, sondern um geteilte Inhalte von sehr, sehr vielen. Und ja, ich glaube, da ist diese Fear of Missing Out einfach, ich könnte was verpassen. Und wenn ich einen tollen Tag habe, dann kann ich aufs Instagram gehen und ich finde garantiert 10 Profile, die noch einen tolleren Tag hatten oder die noch bessere Idee hatten. Und vergleichen hat schon immer nicht glücklich gemacht. Mhm. Und das hat, glaube ich, einen sehr, sehr großen Effekt. Das hat einen riesen Effekt in diesem Bereich auf die Sicherheit. Das ist ein eigenes Thema, aber könnte man noch auf GPS-Tracks zu sprechen kommen. Weil dann kann man irgendwelche Sachen nachfahren oder sieht irgendwas, boah, das muss ich auch machen, wenn der das gemacht hat. Aber vielleicht sind die Bedingungen ganz anders und viel gefährlicher. Und das ist halt leider, abseits der Piste ist halt nichts mehr kontrolliert. Und da muss man halt echt tatsächlich wissen, was man tut. Insofern sind dieser Hype, ich würde sagen, dieser externe Hype von Social Media schon in meinen Augen sehr, sehr kritisch zu sehen. Auch wenn ich selber damit arbeite oder selber damit umgehe. Eigentlich sollte die Motivation Skifahren gehen oder draußen auf den Berg zu steigen, ob mit Ski oder ohne, die sollte intrinsisch aus mir heraus und nicht, weil es cool ist.
Mhm. Ja, das trifft es, finde ich, ganz gut auf den Punkt. Und ich meine, wenn ich jetzt, ja, so vor 2-3 Wochen hat es angefangen, wenn du jetzt bei Instagram, mein Algorithmus spult mir jetzt auch die ganze Zeit die neuen Ski oder die alten Skivideos rein. Und natürlich bekommt man dann Lust. Aber wenn man es mal wirklich sich betrachtet, dann sind es ja auch nie, also Pistenvideos, das sieht halt nicht cool aus. So, das ist, da sind tausende Menschen um dich rum. Da ist irgendwie, die Piste ist auch schon, die war schon mal besser vor 5 Stunden so ungefähr. Und es sieht halt so cool aus und ich will das auch. Das kann man ja aber niemandem auch so ein bisschen verwerfen. Also, weil das spüren wir ja alle in uns drin. So, warum soll ich jetzt einer Person sagen, du darfst das erleben und die andere Person darf es nicht erleben? Das, finde ich, ist immer so ein bisschen die Grenze, die man... Also, die kann man ja nicht ziehen, sondern jeder sollte ja die Möglichkeit haben, eigentlich sowas zu erleben. Aber dann geht das Erlebnis weg. Also, da beißt sich die Katze in den Schwanz, oder so heißt das Sprichwort, so sagt man das doch, gell? Genau. Kannst du denn vielleicht nochmal in kurzen Sätzen beschreiben, was dieses, es sieht cool aus und es ist Erlebnis, was das für ein Gefühl ist, von Freiheit, von wie sich das in dir drin anfühlt, wenn du so einen perfekten Freeride-Tag, Abfahrt hast?
Ich, also prinzipiell, und danach sucht jeder nach Powdern gehen, nach quasi Tiefschnee, der einem bis zur Hüfte hoch und ins Gesicht staubt. So richtig Tiefschnee fahren ist, glaube ich, eins dieser Gefühle, die am allernächsten ans Fliegen hinkommen. Dieses Gefühl von der Schwerelosigkeit. Und das ist ein großer Teil dieser Faszination. Einfach von der Bewegung an sich. Und der andere ist tatsächlich das Naturerlebnis insgesamt. Da gehört nicht nur die Abfahrt dazu, da gehört das draußen zu sein, da gehört die Größe der Berge und die werden einfach größer und gewaltiger, wenn ich kein Abriss-Ski höre, wenn ich keine Gondeln sehe, wenn nicht andere 2 Millionen Menschen irgendwie wie Ameisen auf den Pisten rumwühlen, sondern wenn ich das Gefühl habe, ich bin alleine. Und das ist quasi... letztendlich eine Naturverbundenheit. Und die trifft jeden oder die kann jeden erreichen. Es ist bloß die Schwierigkeit, das Gefühl des Fliegens, dass das einfach und schwerelos ist. Und dazu braucht man die entsprechende Technik. Und das Gefühl dieser Naturverbundenheit und dieses Alleineseins, dazu muss man sich ein bisschen auskennen, weil nämlich ansonsten kommt ganz schnell die Panik, scheiße, ich bin alleine. Mhm. Und das macht das Ganze halt ein bisschen schwierig für alle zu erreichen. Mhm. Deswegen, Anna, du hast vorhin gerade angesprochen, das ist so schwierig, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Es soll, darf und sollte jeder erleben dürfen. Deswegen ist es gut, dass wir Pisten und Skigebiete haben, wo es jeder erleben kann in einem gesicherten Umfeld. Und alles darüber hinaus ist natürlich nur noch denen vorbehalten, die es können. Und leider, aber das ist unsere Welt oder die sich's leisten können.
Ja, voll. Mhm. Absolut. Also grundsätzlich müssen wir einfach auch Alpinski, so heißt Pisten fahren, oder? Das nennt man ja. Alpinski fahren. Ja. Einfach auch wieder ein bisschen mehr sexy machen. Also ein bisschen, weil das macht ja auch Spaß. Es hat uns früher doch allen auch Spaß gemacht, oder? Jeder von uns ist doch auf der Piste gestartet und es war irgendwie okay. Also es hat ja, das, sonst hätten wir ja nicht weitergemacht mit dem Sport.
Also ganz ehrlich, ich find's eh albern. das zu differenzieren. Ja. Also natürlich bezeichne ich mich als Freerider und da macht man Ski Mountaineering und eigentlich bin ich eher Free Touring als Touring und
Name it whatever, ja.
Ja, fluchen darf man nicht, aber was für ein Schmarrn. Ich bin Skifahrer und ich begeister mich einfach für diesen Sport. Egal wie gut ich bin oder wie gut ich das kann. Es gibt immer, wenn man da besser ist oder das noch toller macht. Aber ich muss am Anfang der Saison, finde ich, auf der Piste fahren und man braucht die Grundtechnik. Da bin ich einfach viel auf der Piste unterwegs. Dann hat man eine Phase, da ist einfach Hochwinter, da ist viel Freeriden, Gelände. Das ist gut, dass wir die Lifte haben, weil ich würde sonst die Frequenz des Runterfahrens überhaupt nicht hinbekommen, wenn ich jedes Mal hochlaufen müsste und könnte gar nicht so fahren. Und dann gibt's eine Phase oder, also immer wieder zwischendrin, muss ja nicht an einem Stück sein, wo es einfach mehr ums Tourengehen geht. Dann laufe ich hoch, dann ist man mehr alleine, dann ist man, weiß Gott wo, abseits von allem, dann hat man mehr Naturerlebnis, aber natürlich fahre ich dann weniger runter. Mhm. Weil, wenn ich alles hochlaufe, das dauert ein bisschen. Deswegen will ich mich jetzt aber nicht in eine Kategorie pressen lassen, ob ich jetzt Pistenfahrer bin, ob ich jetzt Freerider bin, ob ich jetzt Ski-Mountaineer bin oder Skitouren gehe. Das sind Aspekte von einem großen Ganzen. Und wenn ich gut abseits fahren will, muss ich erstmal eine Zeit lang auf der Piste fahren.
Ja.
Und da gebe ich dir vollkommen recht, das muss genauso sexy sein. Mhm. So ein paar Movie Social Media Filmansätze gibt es ja schon, aber das ist auch nicht so einfach sexy umzusetzen.
Okay, es geht für dich also einfach um Skifahren in allen Varianten und Variationen in dem Sinn.
Im Endeffekt ja, also es ist immer der gleiche Sport.
Ja, okay.
Hat sich das verändert? Weil, okay, ist jetzt viel Klischee auch von meiner Seite, aber wenn man sich jetzt die jungen, hippen Freerider so anguckt, dann habe ich schon das Gefühl, dass man sich da sehr drüber definiert und sehr über dieses ich kann aber was, was andere nicht können definiert und ich kann das erleben. Hat sich das im Laufe deiner Skikarriere verändert, dieser Blick? Oder war das bei dir schon immer einfach nur ein Aspekt und die Flexibilität, alles machen zu können?
Wenn du jetzt ich würde es mal gesellschaftlich als Extremsport bezeichnen. Wenn du in solche Sportarten gehst, gibt's ja weitere Free-Sportarten, dann definiert sich eine Jugend immer darüber, gerade eine männliche Jugend. muss man schon mal sehen. Und ich war auch mal 20 und ich weiß auch, wie ich damals gedacht habe. Definiert sich natürlich darum, was zu machen, was nicht jeder kann oder wo runterzuspringen, was sich nicht jeder traut. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, vielleicht gehört das einfach zum Erwachsenwerden dazu, gerade bei den Jungs. Das ist, glaube ich, schon immer so. Dass das so instrumentalisiert wird, das ist, glaube ich, jetzt einfach ein neuer Aspekt des Marketings der Industrie. Weil das kann man halt eigentlich wirklich ausschlachten. Und man differenziert zwischen Freestylern im Park und Freeriden und dann Backcountry Freestyle. Und jeder findet so seine Nische, wo er sich toll findet. Aber dieses Besondere, ich glaube, das ist altersunabhängig und das ist nicht nur auf die Jugend. Und die Identifikation mit einem Sport oder mit einem Erlebnis, die ist bis ins hohe Alter. Und viele unserer Gäste sind ja eher etwas älter als jünger, leider allein über die Preisstruktur. Weil mit 20 kannst du dir manche Sachen nicht leisten, die du dir mit 50 oder 60 leisten kannst. Und dazu gehört halt eine Woche geguideten Skitrip in den Westalpen oder in wo auch immer. Und mit 50 oder mit 60 habe ich die gleiche Identifikation und will ja den gleichen Spaß haben. Da ändert sich gar nichts dran. Und ich finde, das ist auch ziemlich wichtig.
Mhm. Wir sprechen gleich nochmal über geguidetes Freeriden, was ja eigentlich so ein bisschen so ein Widerspruch in sich ist. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Gehen wir kurz das Thema Risiko beim Freeriden doch schon mal an oder mögliche Gefahren. Du kannst es ja aus einer sehr persönlichen, aber auch sehr professionellen Sicht betrachten. Wie bereitet man sich drauf vor? Mit welchen Gefahren ist es einfach zu rechnen?
Also vorbereiten ist schwierig, weil das ist, wenn man es wirklich selber macht, ein jahrelanger Prozess. Gefahren hat man natürlich die gesamte Breite von alpinen Gefahren. Auf der Piste sind Lawinengefahr, Spaltensturzgefahr, selbst tatsächlich Verirren mit Unterkühlung etc., das ist ja alles quasi weitgehend vermieden, weil ich einen kontrollierten und patrouillierten gesicherten Raum habe. Sobald ich abseits der Piste bin, ist natürlich die Hauptgefahr die Lawinengefahr. Das heißt, dass der Schnee einfach insgesamt zum Rutschen kommt und ich drunter verschüttet werde. Das zu wissen ist so ein sehr, sehr großes Feld und Lawinenkunde, Schneekunde ist nicht so ganz trivial. Und was Freeriden und Tiefschneefahren angeht, was Touren gehen, ist das Gleiche. Der größte Punkt, wo man sich auskennen sollen müsste und was halt eigentlich schwierig ist als Laie. Und natürlich habe ich dann jegliche normal, also anderen alpinen Gefahren wie beim Bergsteigen, dass ich Wundel fliegen kann, dass ich in eine Spalte fliegen kann, dass ich mich sichern muss. Verletzungsgefahr ist beim Skifahren immer da. Also das ist unabhängig, ob auf der Piste oder neben der Piste, ich kann mir das Knie verdrehen, die Schwein brechen oder sonst noch was, wenn ich hinfall. Das habe ich natürlich schon. Das kann ich nicht minimieren. Über das Equipment schon, über meine Fahrtechnik natürlich auch, aber das wird jeder immer haben. Wenn ich mich tatsächlich für dieses Thema Freeriden, Touren gehen tiefer interessiere, muss ich mich aber als allererstes mit diesem Lawinenthema auseinandersetzen. Und das ist relativ umfassend. Da kann ich wirklich nur kurz zusammen, weil es ja hier kein Lawinenvortrag. Halbwissen ist oft schlimmer und schlechter als gar kein Wissen. Und nicht, weil ich jetzt Schleichwerbung machen will oder meine Berufsgruppe hier werden will. Aber wenn ich mir da unsicher bin, dann muss ich mir einfach tatsächlich einen Guide nehmen. Oder jemand, der mir das Stück für Stück beibringt, aber das braucht Zeit.
Ja, und Routine. Einfach ganz viel Routine. Und wenn wir, also es leben nun mal nicht alle Menschen in den Bergen und haben täglich mit Schnee oder Lawinen etc. zu tun. Und wenn man einmal im Jahr irgendwie Freeriden gehen will, dann kann, wo soll diese Routine herkommen? Also das ist ja, ich gehe ja auch nicht segeln auf dem Atlantik, Hochsee und kann es nicht. Und da würde ich ja nie auf die Idee kommen. Nur weil ich schon mal in einem Boot saß, in einem Tretboot, dann zu sagen, ich mache eine Atlantiküberquerung alleine so. Also vielleicht manche schon.
Ich wollte gerade sagen, das ehrt mich, Hanna, aber ja, aber das machen trotzdem ziemlich viele. Und wenn ich jeden Winter rausgucke, was da oft so passiert, wundere ich mich oft, dass nicht noch mehr passiert.
Ja.
Tatsächlich ja, diese Erfahrung. Also wenn ich das jetzt, so erzähle ich das oft auch in unseren Lawinenvorträgen, würde ich fast auf drei Säulen stellen. Es ist, ich brauche einmal unheimlich viel Wissen, diese Grundbasis, je mehr ich davon weiß, ist der Vorteil, bin Diplom-Geograf, habe mich in meinem Studium wirklich tatsächlich auf Schnee- und Lawinenkunde spezialisiert. Das hilft mir so durchaus schon einiges, das Grundverständnis für diese Schneedynamik zu verstehen. Dann brauche ich als zweite Säule genau Erfahrung, ganz viel Erfahrung. Wie passiert's draußen? Aber die dritte Säule ist in meinen Augen fast die wichtigste und das ist nämlich der Faktor Mensch, das ist die psychologische. Lawinen gehen seit Anbeginn der Zeit, seitdem die Alpen sich aufgestaut haben, gehen da irgendwo Lawinen runter. Und ob wir da drin sind oder nicht, ist den Lawinen eigentlich egal. Aber wir haben irgendwann mal angefangen, auf diese unglaublich glorreiche Idee zu kommen, auf diese Berge steigen zu wollen und auch noch runterfahren zu wollen. Und es liegt in unserer Entscheidung, ob wir da jetzt wirklich runterfahren sollten, müssten und wollen. Und damit muss ich mich auf jeden Fall, also mit mir selber auseinandersetzen. Egal, ob ich Profi bin oder Anfänger.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Nämlich die Rolle des Risikomanagements tatsächlich auch beim Freeriden. Was würdest du sagen, wo beginnt meine Tourenplanung? Also wo beginnt das Risikomanagement? Also schaue ich mir den Wetterbericht an? Schaue ich mir die Lawinenwarnstufe an? Was kann ich machen also quasi vorab, bevor ich tatsächlich Freeriden gehe?
Also tatsächlich ist mir dieses Risikomanagement auch viel, viel wichtiger als irgendwelche Detailwissen über Schneekristallzusammensetzungen oder Aufbau, Umwandlungsprozesse, weil das ist oft zu kompliziert. Das heißt, dieses Risikomanagement, wie kann ich meine eigene Gefahr minimieren, fängt daheim an, bevor ich überhaupt starte und mir überlege, was will ich machen. Es gibt verschiedene, ich würde fast sagen, Risikoberechnungen oder Rechenmodelle. Auf die Details wird jetzt hier zu ausladen, weil da könnte ich eine Stunde allein über Risikomanagement reden. Aber ich kann auch alleine, also wer sich interessiert, kann gern bei uns auf die Seite gehen, gibt's Videos dazu, dann erkläre ich euch das. Ich muss mich ja halt quasi erstmal selber überlegen, okay, welches Risiko will ich eingehen? Und mit diesen Rechenmodellen kann ich auch als Laie mir relativ gut zurechtlegen, okay, was ist machbar? Was ist sinnvoll? Oder eher so, was ist sinnvoll, was sollte ich selber lassen? Und das ist alles im Vorfeld. Und letztendlich redet man dann von regional, lokal, zonal. Kann man sich vorstellen, als ob man mit dem Mikroskop immer quasi eine Stufe, eine Ebene tiefer reinguckt. Mhm. Und mit dem Regionalen, ich gucke mir erstmal an, was geht, was das Wetter, was der Schnee. Das muss ich selber nicht einmal wissen. Dafür, wir haben gerade in Tirol und in der Schweiz den weltweit besten Lawinenlagebericht. Also nirgends hat man so einen detaillierten, engmaschigen Bericht. Und das sind Leute, die sich wirklich auskennen, die Profis sind, die mir das vorkauen und mir relativ deutlich einfach erklären. Ich muss halt nur wissen, wo ich nachgucke. Mhm. Die Wetterdienste sind auch sehr, sehr gut. Und wenn ich mich damit so ein bisschen befasse, kann ich mir sagen, okay, macht jetzt Sinn, am Wochenende von Stuttgart in Arlberg zu fahren. Ja, ist oft so das.
Ja, Klassiker, natürlich.
Ist auch mega schön und hat mega guten Schnee. Und was kann ich da machen? Welche Exposition kann ich fahren? Wie steil kann ich fahren? Das kann man alles auf Grundlage der Reduktionsmethode, gibt's vereinfachte Varianten. Wie gesagt, anderes Thema, einigermaßen für mich selber rausfinden. Das Entscheidende, und deswegen würde ich so Risikomanagement, Lawinenkunde ganz oft viel mehr in den psychologischen Teil stecken. Ich kann mir schon schauen, was sinnvoll für mich ist. Aber wenn da die Sinnhaftigkeit rauskommt und die konträr ist zu dem, auf was ich mir eigentlich in meinem Kopf vorgestellt habe, jetzt am Arlberg am Wochenende machen zu wollen, dann passiert es halt sehr, sehr häufig, dass ich es trotzdem tue. Weil ich sage, wird schon passen. Und das ist die große Krux an der Sache. Muss sich jeder an die eigene Nase fassen.
Ich kann mir das gut vorstellen, wenn dann einfach auch das Ego durchkommt und man sagt, ja, aber das, ich stelle mir das jetzt schön vor, wie ich hier durch den Powder jetzt abfahre und keine Ahnung, ohne Rücksicht auf Verluste erstmal im Kopf, weil man einfach dieses Gefühl haben will. Wenn man süchtig ist nach dem Gefühl vielleicht auch ein bisschen oder einfach Bock hat drauf. Und man weiß, die Lawinengefahr ist da, der Schnee ist vielleicht nicht top, aber man hat einfach Bock drauf und macht es dann trotzdem.
Absolut, komplett. Also es ist ja auch nicht immer, was man so verurteilen. Wenn wir jetzt hier schön im Trockenen sitzen, sagen, wie kann man nur? Also ich kann da relativ gut davon reden, weil ich war auch mal jung. Und ich kenne diese Fehler, weil ich sie nämlich alle gemacht habe. Mhm. Also will ich da gar nicht mit der Moralkeule kommen. Man muss halt nur aufpassen, jetzt bin ich da schon irgendwie 4 Stunden da hochgestiegen und extra reingefahren und jetzt bin ich schon oben. Und jetzt unten, nee, jetzt komm, jetzt fahren wir den Hang auch noch. Man rutscht da halt ganz schnell rein, dass man sich selber bescheißt, dass es vielleicht gar nicht so gefährlich ist, wie es ist.
Glaubst du, dass zu dem Punkt auch die ganze Ausrüstung, die wir uns ja kaufen können, Lawinenrucksack etc., da auch nochmal ein bisschen einen Push gegeben hat, zu denken, ich bin ja safe, ich habe ja meinen Rucksack dabei?
Absolut, komplett. Das ist gibt auf jeden Fall ein falsches Gefühl der Sicherheit. Also nichts gegen Ausrüstung. Ja. Also erstens, von dem Verkauf dieser Ausrüstung leben wir alle drei.
Richtig.
Muss man nochmal sagen. Aber die ist essentiell. Also ich würde jetzt auch nicht ins Gelände fahren, wenn ich nicht mein FAS-Gerät, Schaufel, Sonde, Piepser dabei habe. Wir haben mittlerweile alle sehr gute Helme. Fast keiner fährt mehr ohne Helm. Wir haben Lawinenrucksäcke, sind definitiv die sicherste Variante, wenn sie zum Einsatz kommen. Allerdings, deswegen geht eine Lawine nicht weniger schnell ab. Ja. Mir nützt die beste Ausrüstung nur dann was, wenn ich mit ihnen umgehen kann. Also, weil wenn ich in eine Lawine komme und es nicht mehr schaffe, mein Airbag zu ziehen, nützt mir der teuerste Airbag nichts. Also muss ich mich vorher damit befassen. Wenn ich das beste LVS-Gerät habe, die werden immer besser und immer intuitiver, aber ich muss damit mal geübt haben. Mhm. Also vielleicht, keine Ahnung, als Anekdote, und zum Glück sind die Zeiten vorbei. Als ich jung war, gab es mal eine Phase, da war es sehr, sehr cool in dieser Szene, in dieser Profi-Freeride-Szene, dass wir alle mit Vollintegralhelm fahren. Gott sei Dank, die Phase vorbei. Ja, und da kann ich selber sagen, ja, man fühlt sich so ein Stück sicherer. Was aber überhaupt nicht stimmt. Und deswegen sage ich, Gott sei Dank, muss ich jetzt diesen Helm nicht mehr anhaben. Sah auch ein bisschen albern aus, ja. Aber...
Ich kenne es vom Mountainbiken. Wenn ich meine Rüstung anhab im Bikepark, dann denke ich auch manchmal, ich bin unbesiegbar. Da wird jetzt schon nichts... Natürlich kann ich den Drop springen, klar. Nee, kann ich halt nicht, nur weil ich jetzt einen Protektor mehr anhab.
Ja, geht mir beim Mountainbiken ganz genauso. Es tut halt trotzdem weh.
Ja.
Und wenn ich jetzt auch an meine eigene Historie zurückschaue, es ist vielleicht auch diese, also so eine Grundspannung oder dieses Grundbewusstsein, es kann was passieren, ist wichtig. Also ich habe mich leider schon so das eine oder andere Mal verletzt, tatsächlich, aber nie bei irgendwas wirklich bewusst Extremen, sondern meistens nur bei irgendeinem Scheiß. Immer dann, wenn man nicht aufpasst. Mhm. Immer dann, wenn man meint, ach, passt schon. Und wenn ich da einfach so eine Grundanspannung habe, dann ist es einfach viel, viel besser und sicherer. Blöder Spruch, aber Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern ich tue es, obwohl ich Angst habe oder ja.
Dafür gibt's jetzt einen Euro ins Phrasenschwein, aber das ist okay.
Ja,
also man sollte sich dieser Gefahr einfach auch dauerhaft bewusst sein. Und damit umgehen können. Und du meintest jetzt auch, klar, okay, ich brauche die Ausrüstung, ich brauche ein Erste-Hilfe-Set, FAS-Gerät, natürlich Helm und so weiter. Wie viel, oder die eigene Fitness, welchen Punkt spielt sie da? Oder auch, ob ich jetzt in der Gruppe zum Beispiel unterwegs bin, wie wichtig ist dieser Punkt?
Elementar, würde ich sagen. Das ist die Grundvoraussetzung. Alles wie Ausrüstung, das kann ich mir monetär kaufen. Meine Grundvoraussetzung, das überhaupt machen zu können, kann ich mir nicht erkaufen. Das heißt, die Fitness, die, also Kondition, dass ich überhaupt den ganzen Tag durchhalte, dass ich auch da das muskuläre Kraftkorsett, je besser das ist, desto weniger verletze ich mich. Oder wenn mir halt die Puste ausgeht, dann kann ich den Tag gar nicht so genießen. Mhm. Und das ist zum Glück was sich keiner so leicht erkaufen kann, sondern das muss man sich tatsächlich erarbeiten. Und das ist auch sehr, sehr gut, dass das so ist. Mhm. Natürlich können wir in unserem Job Leute viel einfacher mitnehmen und das Ganze auch so gestalten, dass man das maximale Erlebnis hat, auch wenn man jetzt nicht alles physisch top machen kann. Aber natürlich ist das dem Ganzen eine Limitierung gesetzt.
Ja.
Wenn ich keine Kondition habe für 2 Stufen nach oben, dann kann man auch mit dem besten Guide nicht auf den Mont Blanc laufen. Geht halt nicht. Das muss sich jeder selber erarbeiten.
Ich glaube, das ganze Heli-Ski-Thema lassen wir jetzt einfach mal aus. Ich habe tatsächlich noch eine Frage zu deiner Skischule und zu den Kursen. Vielleicht ganz kurz nochmal, wenn ich jetzt super interessiert bin am Freeriden und das aber alles in einem sicheren Rahmen machen möchte, wie komme ich dann zu dir und was kannst du anbieten für gute SkifahrerInnen zu sagen, hey, nächster Schritt, wir gehen ins Gelände?
Also bei Schleichwerbung bin ich immer dabei. zu mir oder zu uns, also wir sind insgesamt 8 Guides, kommt man ganz einfach, am besten online. www.snowacademy.de Achtung, Schleichwerbung. und gibt's viele andere gute Kollegen, andere, da gibt's eine große Auswahl. Und jetzt speziell von uns, mein Ansatz und die Idee der Snow Academy ist tatsächlich dieses Guiding, also dieses ganze Sicherheitsthema. Und wir haben jetzt sehr viel über Risiken gesprochen. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Also sonst würde ich da nicht jeden Tag draußen rumspringen. Aber mit dem Aspekt der Technikvermittlung zu verknüpfen. Also deswegen sind wir alles Skiführer, also quasi den Winterteil des Bergführers plus staatlich geprüfte Skilehrer. Das heißt, den lehrenden Teil als auch den führenden Teil dabei zu haben. Und das quasi, also vom Einsteiger bis zum Profi, schauen wir oder ich dann quasi im Büro, dass die Gruppen dementsprechend passen oder dass die Angebote passen, weil die Homogenität in der Gruppe ist da das Entscheidendste. Und dann kann man von wirklich den ersten Schritten, die Technik, die Grundtechnik muss teilweise, im Herbst bieten wir wirklich so Technikcamps an, wo es mehr um Pistenskifahren geht. Weil wenn ich jetzt in einem steilen Hang abseits der Piste stehe und das erste Mal mir Gedanken über meine Skitechnik mache, bin ich mit 1000 anderen Sachen beschäftigt und nicht, dass ich jetzt den Außenski richtig belaste. Das soll ich eben halt davor automatisieren, wenn ich auf der Piste bin. Und diese Kombi aus, wir geben dir einen Tipp, oder wir erarbeiten das mit dir, was du besser machen kannst. Plus, es soll ja auch einfach nur Spaß machen. Wir nehmen dich da genau hin, wo du noch hinkommst, was für dich noch in der Komfortzone ist. Oder gerade so, dass es ein Erlebnis ist, aber halt nicht drüber ist. Genau, das ist unsere Aufgabe beziehungsweise meine Idee des Ganzen.
Ich habe noch eine Frage zu Kass. Hast du für dich so einen sehr erinnerungswürdigen, vielleicht auch sehr emotionalen Moment beim Freeriden, so ein Höhepunkt vielleicht erstmal? Starten wir mal mit dem Höhepunkt. Genau, der dir da irgendwie immer im Kopf geblieben ist.
Wir haben uns ja vorher, oder ich habe ein Skript natürlich gemacht und da habe ich sehr lachen müssen über diesen Punkt. Finde ich gut, weil jetzt jeder sich wahrscheinlich vorstellen würde, wo man überall war. Und Hanna hat gerade Heliskiing angesprochen und ja, ist geil. aber erschöpft sich auch. Und es natürlich hatte ich ziemlich viele wahnsinnig tolle Skitage in meinem Leben. Und ich werde auch oft in der Saison von Gästen gefragt, wie viel Powdertage hattest du schon? Dann ist natürlich ein bisschen provozierend die Antwort, wenn ich sage, alle. Weil wenn ich halt fast jeden Tag draußen bin, dann kriege ich halt alle mit. Aber ich habe halt natürlich auch nicht nur alle Powdertage, sondern halt auch alle Scheißtage, alles, wo es mal regnet oder wo ich mir denke, oh Mann, könnte ich nicht liegen bleiben. Das hat man halt schon auch da. Deswegen geht es mir tatsächlich weniger um diesen perfekten Run oder diesen perfekten Tag, sondern wenn ich sage, was da wirklich wichtig ist, ist eher das Erlebnis und das hängt an anderen Faktoren, mit wem man es macht. Ich war jetzt gerade zum Beispiel letzten Winter durfte ich quasi, der Onkel hatte seinen Neffen und Nichten geschenkt, letztendlich mit meinen Neffen beim Freeriden in der Schweiz, wo ich sonst auch immer sehr viel bin und konnte dies erste Mal mitnehmen. Also alle jungen, Anfang 20, ehemalige Rennfahrer und einfach mit einer neuen Generation erleben zu dürfen, ist großartig. Oder auch von ein paar Jahren in Neuseeland haben wir einen größeren Skifilm mit meinem Bruder zusammen gemacht, eine Durchquerung der neuseeländischen Alpen, Symphony und Skis, gibt es glaube ich auch auf Amazon irgendwo. Mhm. Da geht es jetzt nicht, wie toll das war, um diesen durch die Alpen zu laufen und das Panorama, natürlich war das alles toll, aber es ist ein Erlebnis mit meinem großen Bruder gemeinsam. Mhm. Und das ist das, was in meinen Augen viel wichtiger ist und viel mehr im Kopf bleibt.
Ja, ich glaube, es ist auch die Kernessenz, die ich einfach auch aus den ganzen Gesprächen mit unseren tollen Gästen über die letzten Jahre hinweg gelernt habe, dass egal wie extrem der Sport, egal was für ein Sport, am Ende geht es darum, dass du die Momente mit Menschen, die dir nahe sind, teilen kannst. Und am Ende kommen wir alle immer wieder auf diesen Punkt zurück. Es bringt dir gar nichts, wenn niemand da ist, der das nachempfinden kann oder sich mit dir freut darüber. Ja.
Absolut. Erlebnis ist nicht nur das Erlebnis an sich, sondern es ist die Vorbereitung darauf, das Erleben an sich und dann die Nachbereitung, indem man es teilt, erzählt und wiedererlebt. Und Skifahren ist eine Gruppenaktivität in meinen Augen.
Ja. Hallo. Cool. Das finde ich schön. Das finde ich eine schöne Definition, weil eigentlich ist es ein Individualsport, aber ist es halt auch nicht. Das finde ich gut. Ja.
Also ich bin auch mal froh, wenn ich spätestens nach der Saison, wenn ich mal einfach mal einen Schwung alleine fahren kann. Aber Skifahren allein macht nicht so viel Spaß.
Ja, cool.
Genau. Wir sind da einfach soziale Menschen.
Das und ist ja auch sicherer einfach in der Gruppe. Also ist ja auch, man fühlt sich ja einfach aufgehoben, wenn mehrere Leute mit dabei sind. Ja.
Wir sind einfach Herdentiere. Ja, so, wo geht die Reise hin? Wo ist die Zukunft des Freeridens?
Aber die Zukunft des Freeridens oder die Zukunft des Skifahrens? Ich habe tatsächlich gar nicht so viel Angst, dass das jetzt durch Klimawandel aussterben wird. Es wird sich nur in höhere Lagen verlagern. Leider hat es natürlich auch schon in meinen Augen negative Aspekte. Also ich glaube leider, Skifahren wird immer elitärer. Mhm. Und das haben wir auch die letzte Zeit gesehen. Es wird immer teurer, die Liftpässe werden immer teurer. Die ganze Equipment-Spirale wird auch immer alles teurer. Das heißt, es wird irgendwann mal nicht mehr für alle leistbar sein. Und spätestens, wenn mit zunehmendem Klimawandel quasi die Schneefallgrenze nach oben steigt, dann werden die Skigebiete auch weniger und weniger Auswahl heißt meistens auch vielleicht höhere Preise.
Ja.
Das ist leider das, was ich prognostizieren würde, was ich sehr schade finde und wir tatsächlich wirklich nach Möglichkeiten suchen, Skifahren für eine breite Masse, für eine Jugend erlebbar zu haben oder zu behalten. Eine hundertprozentige Lösung habe ich dafür leider nicht, weil es leider über das Geld geht. Aber ich denke, dass das in unserem Leben trotzdem ein elementarer Stellenwert hat. Weil was sollen wir sonst den ganzen Winter machen? Ich glaube, dass wir sehr viel als Menschheit natürlich verlieren, wenn wir halt nicht rausgehen. Wenn wir nicht, also ich meine, allein von Sonnenstunden tanken, aufatmen können, in den Bergen zu sein. Da geht es gar nicht um die Aktivität. Allein das möglich zu halten, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und Weil es nützt mir auch nichts, wenn ich sage, und das stimmt halt leider, für eine Woche Winterurlaub mit der Familie kann ich 3 bis 4 Wochen Sommerurlaub machen finanziell. Ja, verstehe ich. Ist halt nur blöd, wenn Januar ist. Ja. Weil ich wollte halt vielleicht trotzdem mal rausgehen.
Ja, klar.
Und deswegen ist für mich nach wie vor dieses Winterthema auch für eine breite Masse ganz, ganz wichtig. Mhm. Und die Tendenz der elitären Verteuerung würde ich gern aufhalten. Ich weiß bloß leider nicht genau wie.
Ja, es ist halt, ich meine, Steffi, du hast wahrscheinlich irgendwie auf der Schwäbischen Alb oder so mit dem Skifahren angefangen oder mit dem Snowboarden angefangen. Da gibt's natürlich, hier gibt's ja überall auch noch alte Skianlagen, aber halt keinen Schnee. Mhm. Und das ist halt super schade, weil natürlich kannst du dann deine Kids irgendwie dahinstellen und die lernen's. Anstatt halt immer irgendwie weit zu fahren, Hotels zu brauchen etc. Das ist natürlich schon einfach ein Problem, vor dem wir stehen und eine Herausforderung. Glaubst du, dass das Thema Freeriden und elitär exklusiv einfach dadurch noch interessanter wird?
Also leider oder Gott sei Dank für meinen Beruf persönlich, ja, auf jeden Fall. Wenn der Skisport an sich elitärer wird, dann wird eine kleinere elitäre Masse immer noch eine individualisiertere Erlebnisleistung haben wollen. Mhm. Und das geht halt auch einfach Richtung Off-Piste. Mhm. Das muss jetzt ja nicht weit Richtung Off-Piste sein und es müssen jetzt nicht die krassesten Hänge gefahren werden, aber es geht einfach die individuelle Erlebbarkeit. Mhm. Also wenn ich das jetzt tatsächlich, komme gerade selber aus dem Sommerurlaub sozusagen, war nochmal surfen und bin definitiv kein Profisurfer. Werde ich auch nie werden und es ist auch ganz toll so und das ist ganz gut so. Weil für mich persönlich fühlt sich diese Welle, die ich da gerade gesurft bin, an wie riesengroß. Aber ich weiß natürlich, objektiv betrachten ist eine ganz kleine, normale, stinknormale Welle. Spielt überhaupt keine Rolle, sondern ich hatte ein tolles Gefühl dabei, egal wie groß diese Welle war. Und genau das braucht man halt in diesem Freeride-Bereich genauso. Und vorhin schon mal gesagt, es geht nicht um die absolute Leistung, sondern eher um das gefühlte Erlebnis. Und das wird in Zukunft, glaube ich, in unserer immer schneller werdenden Welt noch viel mehr gebraucht werden als Anker, um sich selber mal wieder zu erden.
Ist das auch die Botschaft, die du jetzt vielleicht unseren Zuhörern mitgeben möchtest, die jetzt vielleicht mit dem Freeriden beginnen wollen? Also in ein paar Worten, was würdest du ihnen auf ihren Weg mitgeben, wenn sie jetzt ins Freeriden einsteigen wollen?
Wenn man ins Freeriden einsteigt, natürlich prinzipiell immer natürlich die Risiken im Kopf haben. Mhm. Aber das ganze Leben ist gefährlich, endet immer tödlich. Nochmal ein Euro ins Phrasenschwein. Aber konzentriert euch erstmal auf eine gute Grundlagen-Skitechnik auf der Piste und dann fangt langsam an. Tatsächlich brauche ich jemanden, der mich an die Hand nimmt. An Freunden, an Familie, irgendjemand, der es wirklich kann. Oder wenn ich da gar niemanden habe, dann muss ich mir tatsächlich jemanden Professionellen dafür holen. Weil nur von alleine kann es keiner erfahren. Also schon, aber dann wächst halt das Risiko. Ich habe auch als Jugendlicher, als Kind jemanden gebraucht, der mich dahin geführt hat. Alleine schaffst du das nicht. Lasst euch Zeit und vor allem lasst euch bitte nicht von diesen ganzen Social-Media-Bildern verwirren. Die Bilder sind nicht immer alle live, also gerade was die Schneebedingungen angeht. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, die sind gefaked. Also ich würde niemals ein eigenes Bild faken, aber es hat einen gewissen zeitlichen Versatz. Und befasse mich seit über 24 Jahren mit Content-Produktion für Werbebilder und Produzieren von Skibildern ist erstens kompliziert, da gehört meistens auch ein professioneller Fotograf dazu und es hat nichts mit dem realen Skifahren zu tun. Deswegen, wer damit einsteigt, lasst euch nicht von irrealistischen Bildern leiten, sondern es geht um euren Spaß und euer Gefühl.
Genau. Und irgendwie so von mir auch noch so ein Phrasenschweinspruch, man kann auch die kleinen Dinge genießen, ne? Genau. Kommen wir zum Ende. Leider, tolles Thema. Ich habe schon wieder richtig Bock jetzt auf Winter und Schnee. Wir sind ja jetzt von der Aufnahme her noch ein bisschen vor der Saison. Du hast gesagt, bei dir geht's jetzt los. Hast du für den Winter irgendwelche besonderen Pläne noch? Gibt's irgendeine Tour, die du machen willst?
Auf jeden Fall. Also es geht jetzt erstmal langsam los mit den ganzen Gletscher- und On-Pist-Geschichten. Viele Snow-Safety-Kurse jetzt im November und richtiges Freeriden. Das ist vielleicht auch noch so ein Tipp wie davor. Richtiges Freeriden fängt Also Skifahren braucht man eigentlich erst ab Dezember anfangen. Und Freeriding fängt ab Januar an. Davor ist meistens kein Schnee. Also schiebt die Saison lieber nach hinten raus. Aber meine Saison ist natürlich ziemlich voll. Kann euch ziemlich genau sagen, was ich jeden Tag da bis die nächsten 8 Monate machen werde. Wird auch bis Ende Mai gehen. Aber wir werden nochmal 3-4 Wochen in Nordnorwegen sein.
Ah, cool.
Wir haben 2 Trips nach Georgien. Das heißt, wir haben schon ein paar sehr schöne Sachen. Und lassen wir uns mal überraschen, was der Schnee in den Alpen bringt.
Ich habe ein gutes Gefühl.
Ja, ich auch. Unbedingt.
Ja, das habe ich eigentlich jeden Oktober. Aber dieses Jahr, glaube ich, wir werden viel Schnee haben. Ich spüre es.
Es ist das Schwierige. Und ich muss sagen, die letzten Winter, ich hatte gigantische Winter. Meistens aber später hinaus. Also ab Mitte März fängt für mich die beste Wintersaison an. Und dann halt leider überhalb von 2000 Meter.
Ja.
Deswegen bin ich sehr gern im Wallis oder in den Westalpen, weil da sitze ich über 2000 Meter und habe dann März, April relativ viel Spaß dabei.
Mhm. Ideale Bedingungen.
Ja, ich hoffe, dass ich auch diese Saison, dass sich das wieder ergeben wird.
Mhm. Jochen, hast du uns vielleicht noch deinen Lieblings-Outdoor-Song, den du hoffentlich nicht beim Freeriden hörst, weil du da ja die Stille genießt, sondern den du einfach so gerne hörst und mit dem Draußensein verbindest?
Mein Lieblings-Outdoor-Song, also tatsächlich hast du vollkommen recht, beim Skifahren höre ich prinzipiell keine Musik, hört sich doof an, aber ich muss den Schnee hören, also gerade beim Arbeiten auf jeden Fall. Mhm. Wie Schnee bricht oder sich anfühlt beim Fahren, das ist ganz entscheidend für, wie ich ihn einschätze, insofern keine Musik beim Freeriden. Und das Lustige, ich bin ein absolutes Landei, ich brauche Natur und Berge eh. Mein absoluter Lieblingssong ist Big City Life von Matterfix. Definitiv bin ich kein Typ für Big City Life, aber dieser Song hat, das kommt aus ich würde fast sagen Jugend, Studentenzeit, damals, als alles noch viel einfacher war und wir weniger Probleme hatten, ist eine nostalgische Geschichte.
Witzig, sehr gut. Packen wir auf die Playlist und höre ich mir jetzt gleich mal beim Kaffee holen noch an.
Genau, das sind viele Erinnerungen damit dabei.
Schön. Ja, dann sind wir jetzt auch tatsächlich am Ende angelangt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise, für deine Erfahrungen. Ich fand es sehr, sehr spannend, deinen Einblick zu bekommen. Und genau, freue mich, dass du dir die Zeit mit uns genommen hast.
Ich sag vielen Dank und sehr, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß mit euch gemacht. Und ich hoffe, dass die zuhören, vielleicht ein bisschen was davon gelernt haben oder mitnehmen können.
Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne wie immer via Instagram an uns stellen oder an unsere E-Mail-Adresse podcast@bergfreunde.de. Und falls ihr Bock habt, mit dem Jochen rauszugehen oder mit seiner Skischule, dann packen wir die Infos mit Sicherheit auch in die Shownotes.
Vielen Dank. Ich bin im Winter da.
Ja, danke dir, Jochen, und vielen Dank für das schöne Gespräch.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge Grad raus angekommen.
Danke an euch Bergfreunde da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr könnt euch auch heute wieder spannende Eindrücke aus der Folge mitnehmen.
Für uns geht's jetzt wieder raus und wir hören uns dann hoffentlich zur nächsten Folge.
Bis dahin, macht's gut.
Eure Hanna
und eure Steffi.